Hallo, ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Montagssession, Ihre 30 Minuten kompaktes Finanz- und Wirtschafts-Know-how. Heute freue ich mich sehr, einen Gast da zu haben, Philipp Vorndran, von Schlossbach von Storch, der tatsächlich uns mal einen Einblick geben kann in die Substanz dieser Rekordjagd an den Börsen. Philipp ist seit 40 Jahren im Geschäft. Seit 40 Jahren beschäftigt er sich mit Finanzmärkten, mit Wirtschaft und allem, was dazugehört. Und er ist inzwischen Partner bei der Fondsgesellschaft Flossbach von Storch. Wir hatten vergangene Woche einen erneuten Rekordstand am Schluss, am Schlusskurs mit einem Rekordstand aus der Woche gegangen. Wir hatten im Verlauf sogar 18.222 waren es, glaube ich, noch ein neues Allzeithoch. Und das war jetzt die siebte Woche in Folge. Fragen sich natürlich ganz, ganz viele, wie dünn ist die Luft da oben geworden und wie kann es so weitergehen? Was macht die Wirtschaft dazu? Kommt die hinterher? Weil die Börsen nehmen es ja eher vorweg. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Schön, dass du da bist, Philipp. Und ich fange direkt mit dem Mang ein. Was denkst du, wie substanzhaltig hältst du diese Entwicklung?
Ja, ich bin davon überzeugt, dass zumindest global gesehen diese Entwicklung absolut Substanz hat. Ich meine, du musst natürlich vom DAX reden, als Vertreterin der deutschen Börse. Für mich als alten Kameraden am Kapitalmarkt, der seine ersten Sporen in Japan verdient hat, ist natürlich die Entwicklung am Nikkei, wenn man überhaupt schon Länderindizes anschaut, die noch faszinierendere, weil das hat ja Jahrzehnte gedauert, bis wir diese Höchststände inzwischen wieder montieren können. Aber wenn man in die Breite der Kapitalmärkte reinschaut, sehe ich im Moment alles andere als Absurditäten in der Bewertung. Die gibt es sicher bei dem einen oder anderen Titel, vielleicht sogar im Tech- und KI-Bereich. Aber in der Breite ist das so nicht zu beobachten. Und deswegen bin ich davon überzeugt, derjenige, der genug Zeit mitbringt, der sollte definitiv weiter in globalen Aktien investieren.
Siehst du, du hast den Nikkei angesprochen und auch die anderen Märkte. Siehst du da nochmal regionale Unterschiede?
Wir denken nicht in Regionen. Unserer Meinung nach ist die Allokation für einen Investor eine, die getrieben sein sollte durch Geschäftsmodelle, durch ein gutes Management und logischerweise auch einen nachhaltigen Ansatz. Und die findest du rund um die Welt. Und vergleichbar gute Unternehmen aus ähnlichen Branchen, die kosten in Deutschland genauso viel wie in Japan oder den USA. Dass einzelne Indizes dann unterschiedliche Bewertungskennzahlen aufweisen, das hat mehr mit der Zusammensetzung der Indizes zu tun, als dass Aktien in A günstiger wären als im Land B.
Was sich jetzt auf einzelne Aktien bezieht, ja, im Sinne von mit der Betrachtung der einzelnen Unternehmen, würdest du etwas allgemeiner sagen, dass wir jetzt hier in Deutschland konjunkturell diese berühmte Talsohle haben? Oder wie bewertest du das?
Nö, da bin ich beileibe nicht so optimistisch, dass wir hier das Tal, in dem wir uns befinden, schon durchschritten haben und es tendenziell wieder nach oben geht. Ich sehe speziell für Deutschland eine ganze Menge an Sonderbelastungen, die nicht zuletzt auch aus der Demografie herauskommen. Uns werden die Lohnstückkosten in den nächsten 2-3 Jahren weiter belasten. Wir haben ja im Moment eigentlich erst so richtig Schwung gewonnen, was die Tarifverhandlungen angeht. Und die sind dann regelmäßig auch an längerfristige Verträge geknüpft. Wir haben das Problem in unserer Rentenkasse. Das ist ja wirklich ein Fass ohne Boden, wenn man sich mal anschaut, dass wir in 10 Jahren bei unveränderten Größenordnungen, also 48% des letzten Arbeitslohns und einem Beitrag in der Nähe von 20%, fast die Hälfte unseres Bundeshaushalts an Subventionen in die gesetzliche Rente reinstecken müssen, dann haben wir wirklich Sonderbelastungen, die definitiv nicht dazu führen dürften, dass Deutschland ökonomisch wieder schnell auf die Beine kommt. Und ich glaube, das sieht man auch ganz schön am Spread zwischen den Bundesanleihen und den italienischen BTPs, der auf sehr tiefem Niveau sich eingependelt hat. Das liegt einfach daran, dass Italien wächst und Deutschland nicht. Und ich befürchte, das wird auch in den nächsten Jahren so sein.
Ist es dann beim DAX die Internationalität, die ihn treibt?
Natürlich. Das ist genau das, was eigentlich bei vielen anderen Indizes viel relevanter ist als der Standort. Also wenn wir jetzt ein Schweizer Unternehmen anschauen, da ist die Schweiz völlig irrelevant in der Breite als ökonomischer Treiber. Es ist die Internationalität und es ist sicher auch bei den großen, bei den DAX-Unternehmen, die Erfahrung mit einer, sagen wir mal so, Politik, die nicht unbedingt den roten Teppich ausrollt, sondern eher Steine in den Weg schmeißt. Damit haben die gelernt, umzugehen. Und deswegen verlagern die leider Gottes natürlich auch regelmäßig Arbeitsplätze ins Ausland. Die sind dann halt noch hier, aber neue Investitionen werden nur sehr stark unterproportional noch in Deutschland getätigt. Die sind dann halt in der Slowakei oder in den USA und relativ wenig hier.
Das ist ja die berühmte, also sagen wir die viel beschworene Nachholjagd der kleineren Werte. Das siehst du dann also eher negativ oder sagen wir mal sehr belastet durch die ökonomische Lage.
Ich würde sagen, speziell der Mittelstand leidet in Deutschland viel stärker unter der ökonomischen Lage. Die sind auch viel stärker binnenabhängig und haben natürlich auch nicht die Möglichkeit, in dem Maße die Arbeitsplätze und Produktionsstandorte zu diversifizieren. Völlig klar, das sind die Hauptleidtragenden. Und wir haben natürlich auch eine ganze Menge Familienunternehmer unter unserer Kundschaft. Und wenn du mit denen zusammensitzt, dann ist die Verzweiflung, ich nenne das einfach mal so, die Verzweiflung über das, was das politische Berlin und nicht erst seit der Ampelkoalition abliefert, sehr hoch. Da ist auch Frau Merkel nicht besonders hoch im Kurs.
Ja, bleiben wir mal in Deutschland, aber schauen mal auf die Anleihen. Siehst du da Unterschiede zum Aktienmarkt, im Anleihenmarkt?
Ja, also der Anleihenmarkt ist sehr interessant und zwar aus einem ganz speziellen Punkt. Gerade die Qualitätsunternehmen und deren Anleihen haben im Moment doch durchaus Attraktivität, zumindest für diejenigen, die in Anleihen investieren müssen. Da kommst du auf 10 Jahre durchaus mit einem guten Schuldner auf fast 3,5%. Da würde ich sagen, ist das Spread zu den Swaps und auch zu den Bundesanleihen sinnvoll. High Yield würde ich die Finger davon lassen. Da sind mir die Spreads zu tief und eine 10-jährige Bundesanleihe bei 2,3%. Das passt nicht zu unserer Inflationserwartung, weil Anlegen, Geld anlegen sollte ja zumindest ein Ziel haben, real sein Vermögen zumindest nicht vernichten. Und wenn ich 2,3% habe, wenn ich darauf die Kapitalertragssteuer zahle, dann bin ich bei dicker Daumen irgendwo um die 1,5%, die übrig bleibt. Und ich bin davon überzeugt, in den nächsten 10 Jahren haben wir im Durchschnitt eine Inflation über 1,5%. Und deswegen ist das für mich keine sinnvolle Investition.
Und High-Yield-Anleihen sind ja traditionell eher von kleineren Unternehmen. Die sollten dann ja auch besonders von dem leiden, was du gerade skizziert hast, was hier die Wirtschaft belastet.
Ja, ich denke da natürlich über die deutschen High-Yield-Anleihen hinaus. Aber es ist grundsätzlich A, richtig, dass die konjunkturelle Lage nicht unbedingt bombastisch ist. Und B, die Spreads sind einfach im historischen Vergleich zu tief. Reflektieren also das ökonomische Umfeld definitiv nicht.
Danke. Gehen wir mal in die USA und bleiben bei den Aktien. Da wird ja nun definitiv der einen oder dem anderen die Luft ein bisschen zu dünne, muss ich sagen. Mir selber wird auch schwindelig. Wenn ich mir das mal anschaue, in den letzten 1, 2 Jahre vielleicht, 3 Jahre, seit wir hier Börse at Home machen, ist der Anteil der US-Werte in Industrieländer-Weltindizes mal glatt von knapp 60 auf über 70% gestiegen. Es läuft trotzdem weiter. Wie bewertest du da die Situation? Was für Faktoren spielen eine Rolle?
Naja, wir haben schon meine Jugend in Japan angesprochen. Damals hatten wir ja eine vergleichbare Situation. Wenn du dir den MSCI World anschaust, da war der Japan-Anteil ja wirklich sehr, sehr wuchtig. Und als junger Fondsmanager hat man sich, wenn man das konnte, als Benchmark immer den MSCI World ausgesucht, weil man ab den 90er Jahren gesagt hat, das Blei der japanischen Aktien und deren Abschwung hilft dir eigentlich leicht outzuperformen. Im Moment haben wir natürlich von der Gewichtung eine ähnliche Situation, aber man muss schon sagen, die USA bietet halt zwei Sachen. Ein unternehmerisches Denken in der Gesamtbevölkerung und eine Gerichtsbarkeit, bei der Aktionäre auch wirklich geschützt werden. Und das hat schon eine Sogwirkung als Standort. Das kann man global vielleicht noch vergleichen mit der Schweiz. Da ist das ähnlich situiert, möglicherweise noch mit Australien und Singapur. Aber sonst sind diese unternehmerischen Denkmodelle, also wenn ich jetzt hier nach Deutschland schaue, wir sind als Gesellschaft definitiv nicht unternehmensorientiert. Wir denken in Versicherungskomponenten. Ich war lang genug Aktionärschützer, um zu wissen, wo die deutschen Gerichte ihren Bias hinhaben bei solchen Themen. Deswegen gehen Unternehmen und auch Deutsche logischerweise mit ihren Produktionsstandorten immer mehr dorthin. Und jetzt sag mir doch bitte mal, wo ist die Facebook, wo ist die Amazon, wo ist die Alphabet in Europa? In China finden wir sie, aber das ist natürlich eine ganz andere Baustelle. Also ja, ein Klumpenrisiko, dessen man sich bewusst sein muss, aber ich würde im Moment sagen, durchaus durch sinnvolle ökonomische Faktoren getrieben und nicht wie damals in Japan durch eine absurde Bewertung. Da hatten wir KGVs von 70.
Wie breit ist denn sind denn diese Preissteigerungen der vergangenen Jahre im Markt getragen? Sind das nicht nur wenige Unternehmen, die da die Prozente ausmachen? Dann würde das Klumpenrisiko ja nochmal verstärken.
Nee, da bin ich nicht deiner Meinung. Viele ziehen ja jetzt immer die Charts aus der Tasche von 23 und 24 und sagen, ja, schaut euch mal die Technologie an, das ist ja absurd. Wenn sie sich die Mühe machen würden, aber trau immer nur der Statistik, die du selbst gefälscht hast, das Jahr 2022 dran zu hängen, wo nämlich genau diese Titel die großen Verlierer waren, dann relativiert sich das Bild. Natürlich hat speziell in den letzten 6 Monaten die Hype um KI da noch einmal ein Turbo gezündet. Aber in der Breite ist das nicht so dramatisch, wie das gerne dargestellt wird. Und es ist auch ganz lustig, wenn man beim S&P beispielsweise mal die 10% schlechtesten Performer wegstreicht, also eben nicht nur auf die Top-Performer schaut, dann stellt man fest, dass der Markt wirklich sehr, sehr ordentlich gelaufen ist. Und die Gesichter von den glorreichen 7, die ja, wie wir inzwischen wissen, nur noch glorreiche 6 sind, die relativiert sich. Natürlich außergewöhnliche Performance, aber auch außergewöhnliche ökonomische Entwicklung.
Nun kommt sicherlich noch das US-Wahljahr als Effekt dazu. Wird ja kaum jemand im Moment was tun, was die Aktienkurse nach unten treibt. Oder siehst du das nicht als Sondereffekt?
Die amerikanische Volkswirtschaft, der amerikanische Aktienmarkt haben schon 4 Jahre mit Biden und Trump überlebt und sind nicht kollabiert. Ich würde mal sagen, die Präsidentschaftswahl in den USA wird bei uns in Deutschland nicht nur an der Börse, sondern auch logischerweise gesellschaftlich viel intensiver und viel kontroverser diskutiert, als das in den USA der Fall ist. Die Deutschen haben das Feindbild Donald Trump. Ich glaube, das ist nicht zu leugnen. Und deswegen ist die Neuwiederwahl von Donald Trump etwas, was die Menschen hier beunruhigt. In den USA ist Donald Trump einfach Donald Trump und man geht logischerweise auch in der Bereitschaft, sich den Herrn ein bisschen schön zu reden, inzwischen davon aus, ja, der Donald, der macht da wieder die Selbstdarstellung an der Front, der holt sich ein paar gute Minister und Ministerinnen und die fahren dann das Boot definitiv nicht an die Wand. Es ist ökonomisch eine Richtungswahl. Es ist eine Richtungswahl zwischen Big Government, hohen Steuern bei Joe Biden und hohen Schulden und tieferen Steuern beim Donald Trump. Was der Börse besser schmeckt, brauche ich dir nicht zu erzählen, Edda.
Okay, bleiben wir mal in den USA. Wie sieht es da beim Anleihenmarkt aus?
Sehr interessant, weil wir haben inzwischen 2% Realrendite bei den Tipps. Also derjenige, der sich mit dem US-Dollar als Währung halbwegs komfortabel fühlt, der ist von der relativen Attraktivität bei US-Bonds sicher besser aufgehoben als beim Bund. Das ist natürlich eine Frage, traue ich mir den US-Dollar zu? Ich persönlich würde sagen, das sind zwei Kranke im gleichen Spital und auf längerer Frist würde es mich nicht wundern, wenn wir irgendwo zwischen 1 und 1,15 hin und her meandern. Beim aktuellen Niveau ist wahrscheinlich ein Investment in US-Bonds nicht die schlechteste Idee, zumindest in einem Bondportfolio.
Da hast du mir mal eine zweite Frage direkt vorweggenommen, nämlich die von dem nach dem Währungsrisiko. Dann gehen wir doch mal in das Land, das du ganz am Anfang schon angesprochen hattest, deiner Jugend sozusagen, nach Japan. Da ist ja jetzt auch nach der ganzen langen Zeit mal wieder Schwung in die Aktienmärkte gekommen. Wie substanziell ist es denn da?
Ja, ich würde sagen, es ist grundsätzlich schon substanziell, sowohl in Japan wie auch in Südkorea. Die Welt versucht sich von China als Produktionsstandort so ein bisschen zu lösen. Und da bleiben natürlich als Wettbewerber nicht allzu viele übrig. Zumindest bei der Hochtechnologie kommt dann Südkorea und Japan ins Spiel. In anderen Bereichen kann Vietnam sicher das eine oder andere abgreifen. Und davon profitieren diese Volkswirtschaften. Und selbst in Japan haben wir jetzt ein bisschen was an Lohninflation, was signalisiert, okay, hier ist offensichtlich eine Phase von absoluter Preisstabilität, die wir die letzten 30 Jahre dort gesehen haben. Wenn ich nach Japan gehe, ich war letztes Jahr wieder da, da ziehe ich immer noch für 110 Yen dasselbe Bier aus dem Bierautomat wie vor 30 Jahren, dass auch da jetzt ein bisschen Schwung in die Inflation reinkommt. Und das hat die Bank von Japan ja auch letzte Woche dann mit der Änderung ihrer Politik auch ein bisschen reflektiert.
Wie sieht es mit dem Yen aus? Habe ich das richtig im Kopf, dass der ganz schön abgegeben hat, zumindest gegenüber dem Euro jetzt in den vergangenen Monaten?
Ja, das war ja im Prinzip auch die Grundidee der Bank von Japan. Wir lassen bei der weiter damals noch existierenden Zinskurvenkontrolle, wir lassen die Währung abschmieren, steigern damit unsere Wettbewerbsfähigkeit, speziell auch gegenüber China. Und das war sicher auch ein Treiber des Nikkei. Wenn man den in Euro oder Dollar rechnet, ist der Anstieg nicht ganz so eindrucksvoll wie in der Heimatwährung.
Also hat das funktioniert, der Move so?
Ja, das hat funktioniert. Das ist natürlich keine nachhaltige Politik. Das war ja die Politik, die die Italiener immer gefahren haben. Wir holen uns die Wettbewerbsfähigkeit über die schwache Lire. Damit kriegst du keine Strukturveränderungen in der Realwirtschaft. Da ist ein Fitnesscenter über eine starke Währung, wie es wir früher mit der D-Mark hatten, wie es heute noch die Schweizer mit den Franken haben, ein ganz anderes Kaliber. Da musst du dir als Unternehmer, Unternehmerin jeden Tag fragen, wo bin ich wirklich besser als der Rest der Welt, um Preise setzen zu können. Das bedeutet natürlich, für Japan ist das keine Politik, die Beine hat, vor allen Dingen dann, wenn sie jetzt anfangen, die Zinsen etwas in Richtung dem Niveau der USA und Europas driften zu lassen. Ich glaube, das haben viele hier in Deutschland so nicht wahrgenommen, wie entscheidend die Freigabe der Zinskurvenkontrolle der Bank von Japan auch für die globale Notenbankpolitik ist, weil ein Carry Trade, der also die Finanzierung in einer Währung zu sehr günstigen Konditionen, der bricht jetzt langsam so ein bisschen weg.
Was sicherlich auch den Anleihenmarkt belastet, oder?
Ja, klar, Logo. Also den Anleihemarkt belastet, wenn man von Belasten sprechen möchte, sind eigentlich drei Faktoren. Der Carry Trade, der weg ist, die robustere Realwirtschaft global und dass die letzte Meile bei der Inflationsbekämpfung eben eine zähe Geschichte ist und nicht so einfach, wie das der eine oder andere Ökonom noch im vierten Quartal des letzten Jahres prognostiziert hat. Da sind ja Zinssenkungs-Fantasien, möchte ich es fast nennen, von 2,5% im Laufe des Jahres für die USA aufgetaucht. Boah, da musste man also wirklich schon verflucht viel Fantasie haben.
Aber beide Zinsstrukturen sind ja immer noch in einem Bereich, also in einer Form, die man als nicht normal bezeichnet. Normal wird ja angesehen, dass die Zinsen am langen Ende nach oben gehen. Aber die letzte Woche habe ich noch mal geguckt und da war es immer noch etwas schief. Würdest du sagen, es gibt überhaupt noch Phasen normaler Zinsstrukturen oder ist das inzwischen das neue Normal?
Nö, das ist nicht das neue Normal. Ich bin davon überzeugt, wir bewegen uns in den nächsten 2 Jahren wieder in eine normalere Zinskurve, wahrscheinlich sogar in eine normale, also nicht so komisch invers. Man kann ja nicht wirklich von invers sprechen, weil die hängt ja dann irgendwie so zwischendrin in den Seilen. Aber wir werden uns da wieder hinbewegen. Entweder dadurch, dass die Notenbanken und speziell die in den USA sagt, wir haben eine sinnvolle Realrendite, da können wir sogar 1% am kurzen Ende senken und wir machen keine Verwerfungen im System. Oder, und das ist, glaube ich, etwas, was die wenigsten auf der Uhr haben, dass hinten die Zinsen ansteigen. Das wäre eigentlich zumindest bei uns in Europa die logische Entwicklung, dass man sagt, wir ziehen die kurzen um 100 Basispunkte runter. Könnte ich mir für die nächsten 12 Monate vorstellen. Und hinten steigen wir etwas an, weil der Markt realisiert, okay, die Inflation, selbst wenn wir sie an die 2 ranführen, ist 2, aber ich möchte auch mindestens mal 1% Risikoprämie, dann müssten wir irgendwo bei 3 unterwegs sein und davon sind wir doch auch heute noch ein Dreiviertelpunkt fast entfernt.
Danke dafür. Ich gehe mal zu den Aktien zurück. Hier gibt es auch eine Frage zu. Du bist also weiterhin bullisch für Aktien, zumindest was große deutsche Werte und internationale Aktienmärkte angeht. Hier möchte jemand wissen, ob es sich Sinn machen würde, den DAX auch mit einem Index abzubilden, also die Stimmung oder sagen wir die Lage innerhalb der deutschen Aktienwelt mit einem Index zu beschreiben, die mehr als 40 Werte hat. Der Frager hier fragt, ob nicht sowas wie 500 sogar Sinn machen würde.
Naja, da müssen wir, glaube ich, suchen, bis wir die finden. Und zwar vor allen Dingen müssen die auch noch halbwegs liquide sein. Nee, dass wir uns echt richtig verstehen. Ich denke nicht in DAX und mir ist auch wirklich egal, ob das ein deutscher Wert ist oder nicht. Darüber kann sich der Herr Habeck Gedanken machen, ob Patriotismus da notwendig ist. War ja schon absurd, die teilweise auftretenden Kommentare unserer Politiker, Politikerinnen zu der Entscheidung des DFBs pro Nike. Aber ich glaube, die Grundidee ist, einen globalen Index zu haben, in dem 500 gute Unternehmen drin sind. Das ist wahrscheinlich für die meisten Anleger die sinnvollste Entscheidung. Und ich weiß, du musst den DAX verkaufen, das ist ja auch okay so, aber gerade für uns Deutsche, die so ein bisschen Bauchkrummeln haben, was unsere gesellschaftliche und ökonomische Grundsituation angeht, ist es doch absoluter Humbug, neben den persönlichen Klumpenrisiken, die ich habe über Arbeitsplatz, über Immobilie, über Altersvorsorge, auch noch den großen Teil meines Privat- verfügbaren, flexiblen Vermögens in Deutschland oder Europa anzulegen. Also da müssen wir wirklich anfangen, in einer neuen Welt zu denken. Und du hast vorhin von Währungsrisiken gesprochen. Das ist ja das, was man in der Regel in Deutschland mit Fremdwährungsinvestments in Verbindung bringt. Das kann auch nur jemand in den Sprachgebrauch aufnehmen, wenn man aufgewachsen ist in einer Welt, in der die Bundesbank eben immer für einen stabilen oder steigenden Außenwert unserer Währung gesorgt hat. Das ist heute nicht mehr der Fall. Und deswegen sind Fremdwährungen mindestens so sehr Chancen, wie sie Risiken sind. Ich weiß, du hast das als gute Mathematikerin das Wort Risiken in Strichen gesetzt. Damit ist das Vorzeichen nicht mehr relevant. Aber wir Deutsche müssen wegkommen von dieser DAX-Fokussierung. Ob das jetzt ein Interview ist für die deutsche Börse oder für sonst wen, die Lanze breche ich regelmäßig.
Ja, also ich muss zum Glück den DAX nicht verkaufen und ich gebe dir auch vollkommen recht, wir hätten mit einem DAX 500, nenne ich ihn jetzt mal so, totale Probleme, weil wir haben im regulierten Markt mal noch so knapp 500 Aktien, das ja. Wären dann ja alle, aber eine andere Frage ist schon zu überlegen, ob man nicht vielleicht zumindest die größten 100 nimmt, um zumindest die Wirtschaft abzubilden, ich nehme auch
wenig. Stopp, man bildet eben in Deutschland mit keinem Index die Wirtschaft ab. Das Problem liegt einfach daran, dass wir viel zu wenig Aktiengesellschaften in Deutschland haben. Ja. Schau mal, wie viele wirklich große Unternehmen sind entweder überhaupt nicht börsengelistet, obwohl sie AGs sind, oder sie sind GmbHs oder KGs. Das deutsche Steuerrecht ist meistens bei der Gründung einer Unternehmung viel relevanter als die Frage, wie refinanziere ich Wachstum in der Zukunft? Und deswegen haben wir eben die Malaise, dass selbst mit einem DAX unendlich wir keine saubere Abbildung hätten unserer Volkswirtschaft. Das ganz anders in Ländern, den USA oder der Schweiz, wo es selbstverständlich ist, dass man ein Unternehmen als Aktiengesellschaft aufsetzt.
Heißt folgerichtig, und da bin ich völlig deiner Meinung, wir brauchen Entwicklung der Aktienkultur nicht nur auf Seiten der Anlegerinnen und der Anleger, sondern auch definitiv auf Seiten der Unternehmen.
Das ist so. Und da muss man dann eben auch hin und wieder fragen, welche Aktionärsrechte sind wirklich hilfreich? Und welche belasten bei solchen Entscheidungen, weil ein Familienaktionär es dann halt manchmal nicht so gerne hat, wenn er all seine Geheimnisse dann mit Minderheitsaktionären teilen muss. Da sind die Deutschen eben wahrscheinlich in ihrer Grundeinstellung nicht transparent genug. In der Schweiz würde man sagen, das sind Heimlichweis. Die wollen ihre geheime Formel nicht allen mitteilen. Und das hat vielleicht auch etwas mit Stolz zu tun. In den USA ist ein erfolgreicher Unternehmer, eine erfolgreiche Unternehmerin so stolz über das, was sie oder er geschaffen hat, dass sie es in die Welt hinaus posaunt. In Deutschland ist man doch eher etwas beschämt, was den Erfolg angeht. Das ist eine ganz andere gesellschaftliche Wahrnehmung von Unternehmen, Unternehmertum und wirtschaftlichem Erfolg. Eine Neidgesellschaft, ich weiß, das ist ein plumpes Wort, aber tendenziell sind wir im Vergleich zu den USA eine Neidgesellschaft, darauf können wir uns sicher einigen. Und das reflektiert sich dann eben auch in solchen Themen.
Danke dafür. Teile ich auch die Meinung. Eine Frage. Du hast ja ohnehin gesagt, dass der Home Bias zu groß ist aus Sicht der Anlage. Dann ist die Frage von dem Teilnehmer, die da hervorragend passt. Welche Indizes hältst du denn da dann noch für spannend, die einen breiteren Fokus haben, außer MSCI World und S&P 500?
Ja, aber dann waren es auch schon. Das sind nämlich genau die zwei. Wenn mich Familienmitglieder oder Freunde fragen, du Philipp, ich habe keinen Blassen von der Geldanlage und ich möchte mir das auch wirklich nicht als Hobby ans Bein binden. Und ich habe 30 Jahre Zeit und bin mit stahlharten Nerven ausgestattet. Da sage ich immer, mach's dir ganz einfach, kauf dir ein S&P 500. Da hast du den besten Index der Welt. Du hast die wirklich beste Diversifikation, was die Branchen angeht, was die Qualität der Unternehmen angeht. Du lebst mit dem Index in einem Land, wo Aktionärsschutz einfach von allen amerikanischen Bürgern als selbstverständlich erachtet wird. Damit machst du nichts falsch. Und wenn dann jemand sagt, okay, das ist mir zu viel USA, dann ist MSCI World vielleicht noch eine Option. Danach höre ich auf, in Indizes zu denken.
Und danach denkst du einfach nur noch in Einzelunternehmen?
Ja.
Okay.
Und dass wir uns recht verstehen. Also es gibt sehr viele Menschen, für die ist passives Investieren, so wie ich es gerade eben geschildert habe, etwas, was geeignet ist. Sehr langen Anlagehorizont, gute Nerven, nicht zu viel Konsum von Zeitungen oder Internetforen. Für alle anderen, speziell eine ganze Menge in Deutschland, die dann auch im Dollar nicht trauen, ist dann eine aktive Struktur wahrscheinlich die sinnvollere.
Danke dafür. Und jetzt habe ich noch eine Frage von einem Teilnehmer. Und zwar, wenn du ein Klumpenrisiko darin siehst, wenn ich hier lebe und in Euro verdiene, in Euro wohne und auch noch tatsächlich in Euro investieren würde, wäre es nicht aber auch schon ein Risiko, all mein Geld zu einer Eurobank hier zu tragen?
Ja, aber das sind wieder zwei Paar Schuhe. Ich kann ja auch bei einer europäischen Bank ein US-Dollar-Konto haben oder ein Yen- oder ein Schweizer Franken-Konto. Für mich ist primär die Währungskomponente eine. Ich mache mir heute überschaubar viel Gedanken um die Solidität der europäischen Banken. Ich bin nicht davon überzeugt, dass es die Branche ist, in die man unbedingt investieren muss, weil sie doch mit sehr vielen Herausforderungen belastet ist. Aber ich würde jetzt mal die Komponente Sicherheit und die Komponente Währung auseinandernehmen. Es ist völlig klar, ab einer gewissen Größenordnung sollte man die Lagerstelle genauso diversifizieren wie sein Vermögen. Das ist klar. Aber in einem Vermögensbereich überschaubar Größenordnung habe ich im Moment, was die europäischen Banken in der Breite angeht, kein schlechtes Bauchgefühl. Wie gesagt, als Lagerstelle weniger so als Investition.
Danke dafür. Ich denke, das war auch genau die Frage. Also Sie da, wenn die alle noch dabei sind, wenn Sie jetzt Fragen haben, das ist genau der Moment, sich zu stellen. Jetzt stelle ich meine letzte, weil ich hoffe, wir sprechen nochmal miteinander, aber das wird dann in einem Jahr sein. Also für die Zeit bis dahin, was wäre denn für dich ein Warnsignal?
Für was?
Dass es eben doch nicht so robust ist, wie skizziert, dass dir es kippt sozusagen. Dass die Luft doch zu
wird. Ja, ein Warnsignal ist für mich ein deutlich ansteigender Zinssatz am langen Ende. Das würde nämlich bedeuten, wir normalisieren die Situation am Kapitalmarkt in Richtung dessen, was ich gewöhnt gewesen bin vor 25, 30 Jahren. Damals war die Differenz zwischen einer langlaufenden Anleihe ordentlichen Schuldners und der zu erwartenden Rendite am Aktienmarkt ungefähr 1%. Und dann kann man natürlich sagen, liebe Leute, für das 1%, da verzichte ich drauf, weil es mir einen ruhigeren Schlaf bringt. Da sehe ich allerdings nicht, weil das würde ja bedeuten, dass all die ungefundeten Risiken, die unsere Gesellschaften in die Staatsbilanzen hineinschieben, ich habe gerade eben schon von der Rente und der Subventionierung der Rente gesprochen, zu einem Zinssatz verzinst werden müsste, der zusätzlich noch einen erheblichen Teil des Staatshaushaltes in Zinsdienste umwandeln würde, da wird der Politik und den Verantwortlichen bei den Notenbanken vorher wahrscheinlich noch etwas Kreatives einfallen. Warum wäre das ein Risiko? Weil wir natürlich dann die Bewertung mit einem ganz anderen Zinssatz diskontieren müssten. Heute diskontiere ich in Europa 3 plus 7, also 3 für die 10-Jährige und 4 für den Risikofaktor von Unternehmen. Wenn ich das dann diskontieren müsste mit 10, dann hat das natürlich bei vielen Unternehmen gigantische Auswirkungen auf die Bewertung. Wer so ein Szenario hat, der ist dann bei den Aktien wahrscheinlich nicht gut aufgehoben. Meines ist es zumindest im Moment nicht.
Danke dafür. Dann habe ich noch eine Teilnehmerfrage, weil du vorhin gesagt hast, dass wenn man nicht das Klumpenrisiko haben wollte als passiver Investor von dem S&P 500 etc., wie viele Einzelwerte sollte man denn dann mindestens haben? 30, 60?
Ich würde sagen, mit 30 ist man gut aufgehoben, aber da kommt logischerweise ein Aber dahinter. Dafür muss ich natürlich 100 Werte sinnvoll analysieren. Und ich kann das nicht. Also ich habe nicht die Zeit, 100 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, aus unterschiedlichen Ländern wirklich so zu analysieren, dass ich darauf Geld anlegen würde. Also da muss einer schon entweder sehr viel Geld haben für ein Team von guten Researchern oder er spielt oder sie spielt Lotto. Da überschätzen sich viele Anleger maßlos, wenn sie versuchen, selbst ein Portfolio zusammenzustellen. Das gelingt manchen, die Expertenwissen in einer bestimmten Branche haben. Und aufgrund dieses Expertenwissens, ich möchte das jetzt nicht Insiderwissen nennen, weil dann wäre es ja wieder illegal, ja, so ein bisschen das Gras wachsen hören. Aber das ist dann halt auch nur in ein oder zwei Branchen. Im Rest ist es dann auch wieder Blindflug. Ich habe das Gefühl, da sollte man irgendwann mal realistisch mit sich umgehen. Es erstaunt mich regelmäßig, wie viele Deutsche meinen, sie können ein eigenes Aktienportfolio zusammenbauen, die aber nie auf die Idee kämen, ihren Einspritzermotor selbst auseinanderzulegen und sich selbst vor Gericht zu vertreten. Das zeigt aber im Umkehrschluss, welch niedrige Anerkennung unser Job hat, wenn alle der Meinung sind, die können das deutlich besser, wie die dafür auch noch Geld bezahlt bekommen.
Ja, wenn du sagst, dass es so viel Risiko, so viel Research braucht, dann ist es, dann sind wir natürlich wieder beim aktiv verwalteten Fonds und dann ist ja die Kunst da, meiner Ansicht nach, den richtigen zu finden. Nicht, dass es den nicht gäbe.
Das ist, Edda, das ist sehr gut, dass du das erwähnst. Darauf würde ich mich auch wirklich fokussieren. Zu sagen, ich habe eine gewisse Renditeerwartung für mein Vermögen. Aus dieser Renditeerwartung stellt sich eine Allokation zusammen. Und dann suche ich in der jeweiligen Allokation aus den 100 Fonds mit Hilfe von guten Researchhäusern, die drei, die meiner Meinung nach Sinn machen und die investiere ich dann. Da ist meiner Meinung nach wirklich Potenzial vorhanden, auch für den Privatanleger, definitiv.
Super, danke dafür. Und das bringt mich eigentlich zu einem Thema, was wir auch mal behandeln sollten. Ich werde das nämlich unfassbar oft gefragt, wie finde ich den richtigen aktiv verwalteten Fonds? Schöne Shortcut in 3 Schritten. Wir haben jetzt keine Fragen mehr. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Gern geschehen.
Viele Informationen, die viele Expertise und wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Nächsten Montag ist Ostermontag, da machen wir nichts, aber die Woche drauf. Und Philipp von Dran, ich hoffe, wir sehen uns hier auch wieder auf dieser Plattform. Würde mich sehr freuen.
Mir hat es auch Spaß gemacht.
Sehr schön und allen wünsche ich tolle Ostern.